Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte. Staffel 3 der Podcast-Reihe Die Revolte beginnt auf Gut Holmicke.
Das ist, glaube ich, das Lebenselixier. Wir gucken uns nicht ständig immer nur selber an, sondern wir gucken auch so in die gleiche Richtung.
Und damit herzlich willkommen. Es geht wieder los. Eine brandneue Staffel, ein neu entworfener Jingle, neue spannende GesprächspartnerInnen und das Ganze in einer sinnlich, herzlich vertrauten Atmosphäre verbastelt und aufbereitet. Für euch von uns, also mir, Eva.
Und mir, Lotte. Salut, salut.
Ja, und bevor wir mit Folge 1 starten, möchten wir uns an dieser Stelle ganz kurz bei euch entschuldigen. Wir hatten ja gesagt, im September gibt es eine Party. Das konnten wir leider nicht realisieren. Und die Homepage ist zwar in den Startlöchern, konnte aber auch noch nicht online gehen. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Wir sind an einem dran. Und sobald die Homepage oben ist, kommen auch alle vollständigen Interviews der zweiten Staffel. Und ihr könnt die nachhören. Ein paar sind auch schon oben. Genau, aber eben noch nicht alle.
Mhm. Also, ja, also es war wirklich ein sehr heftiges Sommerloch, was uns da einmal fett verschluckt hat. Und in dem auch Eva und ich uns kaum gesehen haben. Mhm. Aber genau, wir versuchen das alles irgendwie nachzuholen. Es gibt ja noch viel Zeit, endlos viele Sommer und Staffeln auch, hoffentlich. An der Stelle auch nochmal danke für den Hinweis, dass unser Spendenlink nicht mehr funktioniert. Wir wissen gar nicht genau, wie lange das eigentlich schon der Fall ist, aber es wäre uns selbst gar nicht aufgefallen. Das heißt also an alle, die verzweifelt versucht haben, ihr Vermögen mit uns zu teilen, beziehungsweise die, die das noch vorhaben. Ab nächste Woche irgendwann sollte der Spendenlink wieder funktionieren. Das heißt in diesem Sinne, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ran an die Moneten und an eure Sparbüchsen. Und ja, schiebt gern noch mal was rüber, sofern ihr könnt und wollt.
Ja, und da wir das jetzt hinter uns haben, würde ich sagen, legen wir auch direkt los und weihen euch in die ersten Geheimnisse und Erkenntnisse und Ergüsse von Staffel 3 ein, um die es in den kommenden 10 bis 15 Folgen gehen wird. Denn es geht immerhin um nichts Geringeres als das allgegenwärtige, uns alle nahezu täglich in irgendeiner Form beschäftigende Thema Beziehungen. Und hier meinen wir tatsächlich alle möglichen Beziehungen. Also zum Beispiel Eltern-Kind-Beziehungen.
Die Beziehung zu meinem Kind ist die wahrscheinlich wichtigste, die ich habe.
Warum?
Weil ich niemanden auf der Welt mehr liebe als ihn. Niemand auf der Welt kann mich aber gleichzeitig so sehr an meine Grenzen bringen wie mein Kind. Also die Beziehung ist einfach so dynamisch wie keine andere. Und sie, ja, also es gibt keine intensivere. Ich könnte mir nicht vorstellen, was mit mir passiert, wenn ihm was Schlimmes passiert.
Unter anderem wird es aber auch um Geschwisterbeziehungen gehen.
Ja, meine Schwester und ich haben auch eine sehr, sehr, sehr enge Beziehung und mit der ein Kind könnte ich mir auch vorstellen.
Dann sprechen wir natürlich auch ganz viel über die romantischen bzw. über Liebesbeziehungen.
Ja, romantische Zweierbeziehung, was ist das denn? Ne? Also in der Gesellschaft ist es ja noch so, man ist zusammen, man ist treu, man ist sich treu ergeben und man ist immer füreinander da und man erfüllt immer die Bedürfnisse des anderen. Und ich merke halt für mich, das funktioniert nicht.
Ob man sie mag oder nicht mag, die allgemeinen familiären Beziehungen, im vielleicht auch klassischen Sinne einer verwandtschaftlichen Beziehung beziehungsweise Familie.
Da würde ich sagen, das hat sich in dem Maße verändert, dass ich irgendwie auch reflektiere, wie sind meine Eltern mit mir umgegangen, wie sind meine Schwester mit mir umgegangen und da dann teilweise irgendwie auch so die Schlüsse gezogen habe, okay, eigentlich finde ich die Menschen gar nicht so toll teilweise und habe gar keine Lust mehr mit denen irgendwie Zeit zu verbringen oder merke, dass wenn ich Zeit mit denen verbringe, ich eigentlich nur mich zurückhalten muss, ansonsten gibt es irgendwie Streit und so. Ich finde, manchmal wird da auch so, und man wird ja auch so irgendwie so sozialisiert, dass man irgendwie gesagt wird, okay, man muss auch für seine Familie wieder da sein und muss denen irgendwie helfen etc. Und irgendwie denke ich mir eben häufig, naja, nee, wieso? Nur weil die mich jetzt gezeugt haben und irgendwie in die Welt geworfen haben, bin ich jetzt verpflichtet, denen irgendwie im Garten zu helfen oder sowas. Und ich denke, nee.
Was wir uns auf jeden Fall auch anschauen, sind gewollte oder ungewollte Nicht-Beziehungen.
Ich habe, seitdem dass ich das gemerkt habe, wollte ich so ein bisschen so mit Liebe erstmal ein bisschen Pause machen, um auch mehr zu checken, was ich brauche und ja, vielleicht so wieder Liebesbeziehung führen, wenn ich das finde, das bringt uns wirklich etwas oder dann wir machen wirklich was zusammen oder wir können wirklich reden über irgendwelche Themen oder sind so beide richtig sensibel.
Ganz wichtig werden auch die freundinnenschaftlichen Beziehungen sein, beziehungsweise die Wahlfamilie.
Ich würde sagen, ich habe viele sehr enge Freundinnen und es bringt aber natürlich auch immer Auseinandersetzungen mit. Und das ist ein riesiger Teil meines Lebens quasi. Da passiert ja auch ständig so viel, dass anders als es jetzt irgendwie die ganze Zeit klingt, diese eine Beziehung halt auch nur in meinem Fokus ist.
Und nicht zuletzt geht es natürlich auch um die Beziehungen zu uns selbst.
Weil ich mich gerade auch versuche zu üben, so ein bisschen mich in mich selbst zu verlieben und das nicht auf überhebliche Art und Weise, ich bin super krass und mega toll, sondern ich glaube gerade so versuche eine Liebesbeziehung mit mir zu führen.
Wir hatten jedenfalls 15 Personen, von denen ihr eben schon einige zu Ohren bekommen habt im Gespräch, die uns Rede und Antwort zu diesem Thema gestanden haben, was super spannend und bereichernd für uns war. Und vielen Dank an dieser Stelle an alle Interviewten.
Ja, absolut. Wirklich vielen Dank an dieser Stelle. Der Austausch über Beziehungen war auch für unsere Überlegungen über uns und unsere Beziehungserfahrungen sehr wertvoll und ist es auch immer noch. Außerdem kommen im Laufe der Staffel ja auch noch ein paar mehr InterviewpartnerInnen hinzu, sodass wir am Ende wieder so um die 20 Interviewten haben, deren Nachdenken über Beziehungen wir als Basis für unsere Arbeit, also für diese Staffel jetzt, nehmen.
Ganz genau. Es läuft also eigentlich genauso wie bei Staffel 1 und 2. Mhm. In Staffel 1 waren es 20 Frauen auf einer Mutter-Kind-Kur, die sich zu Themen wie Frau sein, Mutter sein, Lebensumstände, Sehnsüchte und Ängste, Sex, Religion, Gesellschaft und natürlich auch den verschiedenen Kämpfen, die sie führen oder auch nicht, beziehungsweise nicht mehr führen, geäußert haben.
Ja, yep. Und bei Staffel 2 haben wir die ganze Kiste dann mit Männern gemacht. Hier haben wir auch versucht, mehr queere Personen an den Tisch zu bekommen. Das heißt also Menschen, die sich nicht mit dem ihr zugeschriebenen Geschlecht arrangieren wollen oder können. Daher haben wir in Staffel 2 auch eine transmännliche Person im Gespräch gehabt, was sehr spannend und unbedingt hörenswert ist.
Ja, wir versuchen in dieser wie auch in den letzten Staffeln darauf zu achten, nicht nur den eingetretenen Pfaden der Mann-Frau-Denke auf den Leim zu gehen. Allerdings ist es gar nicht so einfach, weil diese Orientierung zum einen leider nach wie vor sehr hartnäckig, weit verbreitet ist, auch bei uns. Und zum anderen ist es überhaupt nicht so leicht, überhaupt Menschen vor ein Mikrofon zu bekommen, vor allem wenn es um ihre teils sehr intimen Gedanken und so sensible Auseinandersetzungen und Erfahrungen geht.
Genau, und dennoch haben wir wieder ganz viele, ganz unterschiedliche Stimmen eingefangen. Und ich würde sagen, vielleicht fangen wir direkt mal an, euch jetzt ein paar kleine Teaser beziehungsweise Ausblicke auf die kommenden Folgen zu geben. Also, worum genau werden sich die einzelnen thematischen Folgen drehen und welche Fragen werden wir so besprechen?
Ja, da hätten wir zum einen ganz klassisch Arbeitsteilung. Also wer macht eigentlich was? Wer ist für Emo-Arbeit zuständig? Wer für andere reproduktive Arbeiten und so weiter und so fort?
Also eigentlich ist es ganz gut verteilt, würde ich sagen. Weiß nicht.
Aber das ist ja schon mal eigentlich nicht so klassisch, dass es gut verteilt ist.
Ja. Weiß nicht, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, wie eine klassische Rollenverteilung, weil ich so oft am Herd stehe, einfach weil ich das kochen sozusagen, weil das meine Aufgabe ist, so in Anführungsstrichen.
Ja. Was ich aber vielleicht so eher die Rolle hatte von, ja, organisieren, also das so Paarleben organisieren und auch beraten und da sein und also das war gleichzeitig so gut und ungut, also das war für mich das Gefühl, dass es so etwas hält und dass ich das gut machen kann, aber gleichzeitig mega schwer auch, das so allein zu treiben und irgendwann reicht es auch.
Natürlich, wir haben natürlich, wie das immer so ist, wenn Menschen zusammenleben, glaube ich, jeder hat ja so ihre Stärken und Schwächen. Und wir haben natürlich so ein paar Aufgaben, die ich eigentlich übernommen habe und die sie übernommen hat. Das Schöne ist ja in so einer Partnerschaft, in einer homosexuellen Partnerschaft, du bist nicht so in der Gefahr, in Rollenklischees zu rutschen. Ich glaube, die Gefahr ist relativ groß, wenn du in einer heterosexuellen Partnerschaft bist, dass du immer gucken musst, dass es irgendwie nicht so klassische Rollenbilder sind. Da hätte ich echt ein Problem mit. Und das ist bei uns gar nicht so. Also es gibt so Dinge, die mache ich, die wären klassisch männlich, wenn man das so überhaupt sagen wollte. Und andere Sachen, die macht sie, die sind halt klassisch männlich. Aber wir haben unsere Rollen da ganz klar und wir fühlen uns beide mega zuständig. Wir sind beide total verbindlich.
Das hat sich, ohne dass wir die aufgeteilt haben, hat sich das einfach so ergeben, ne?
Mhm. Ich koche zum Beispiel alles, ich brauche nie.
Er verspricht aber immer, dass er, wenn er in Rente geht, dann kocht. Da bin ich schon sehr gespannt.
Dann das Thema Kinder. Also in jedweder Hinsicht und aus verschiedenen Perspektiven und Lebensrealitäten heraus. Also Leben mit Kindern, aber auch ohne Kinder. Die Frage danach, wie verändern sich Beziehungen mit Kindern und warum eigentlich? Warum überhaupt ein Leben mit Kindern und was, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt? Oder zum Beispiel auch Kinderwunsch, aber kein Bock auf Kernfamilie und gemeinsame Abtreibungsentscheidungen.
Ich bin total naiv, verliebt und blauäugig in das Kinderkriegen-Thema reingegangen. Also ich war hauptverantwortlich und musste mich da total draus freikämpfen. Und das waren keine schönen Auseinandersetzungen.
Und ich glaube, das ist auch ein körperliches Gefühl. Ich hatte immer Angst, schwanger zu sein. Ich habe tausendmal Schwangertests in meinem Leben gemacht und hatte oft so das Gefühl, ist es, ich bin sicher, jetzt bin ich schwanger. Und ich hatte Angst von diesem so schwanger sein oder das zu wissen.
Hätten wir auch gerne gehabt. Hat nicht funktioniert. Und dann war es so, dass wir so ein bisschen so, weiß ich nicht, echt so den Mund abputzen, einmal Kopf schütteln, sagen, schade, aber ja gut, das Leben ist trotzdem schön. Also ich kenne so viele Frauen, Paare, aber es sind dann meist die Frauen, die Kinder haben möchten, bei denen klappt es nicht. Und die sind so unglücklich. Das ist richtig schlimm, was da teilweise passiert, als ob es nichts anderes im Leben gibt. Ich kenne Frauen, die haben alles Mögliche unternommen, um Kinder zu bekommen, haben dann auch Kinder bekommen, sind dann aber auch nicht unbedingt glücklicher geworden.
Und dann ist es nicht mehr so lange hin bis zur ersten Schwangerschaft. Und wir sind ja auch lustigerweise vom Brief zur Schwangerschaft. Ich bin ja, du warst noch in Halle und ich hatte einen vorzeitigen Blasensprung, habe also mein Kind 5 Wochen zu früh bekommen, mein erstes. Und das führte dazu, dass wir wollten eigentlich erst das folgende Wochenende zusammenziehen. Und ich war dann im Krankenhaus eine Woche und du hast den Umzug gemanagt von uns beiden und dann bin ich sozusagen mit Kind und Kegel sind wir dann zusammengezogen.
Dann natürlich auch das Thema gemeinsam alt werden. Also wie sehen Beziehungen im Alter aus? Welche Bedeutung haben Beziehungen dann noch und wie verändern sie sich auch im Laufe der Zeit?
Jetzt ist mir nicht mehr wichtig. Mir ist es noch wichtig, dass meine Kinder und die Enkelkinder, dass die gesund bleiben und dass die auch wenigstens in ihrem Leben noch ein bisschen Freude und so haben und so. Das ist eins, was mich interessiert. Aber für mich selber, das ist nachher, wenn du so lange zusammen warst, ist das schwierig. Ich betäube mich dann, indem ich immer was vornehme oder irgendwie lese oder auch wenn ich nachts munter wäre, dann muss ich eben sehen, dass ich ja nicht anfange zu grübeln oder sowas. Es ist nicht einfach und ich finde, das wird auch immer schlimmer statt besser. Umso gebrechlicher du auch wirst, weißt du. Und hast ja niemanden zum Reden und so, wenn du hier bist und so. Also ich meine, wir haben schon auch andere Leute beschreiben können, so davon abgesehen, das meine ich auch nicht, aber der Partner fällt sehr.
Dann wahrscheinlich ganz wichtig und für die meisten von uns auch ein vertrautes Thema. Kontrolle, Eifersucht und Vertrauen.
Und Eifersucht war auf jeden Fall auch immer ein großes Ding.
Dann natürlich, wenn es um Beziehungen geht, muss es immer auch um Trennungen gehen, ums Alleinsein, um die Beziehung zu sich selbst und um Selbstliebe insgesamt.
Und Und ich habe so den Eindruck, dass so dieses, ich lasse mich auf eine Beziehung wirklich ein, immer schwieriger wird. Und dass das ein ganz großes Abwägen ist, ob ich mich da wirklich reinbegebe und wie weit und mit welchen Erwartungen und mit welchen halt auch nicht. Und also so, es ist ganz viel das Gefühl, die andere Person muss nicht irgendwas ausfüllen.
Dann der große Renner, Dauerbrenner, Sexualität sowohl in als auch außerhalb von Beziehungen, mit und ohne emotionalem Bindungsbedürfnis, körperliche Nähe allgemein in einer romantischen Beziehung, auch bei unterschiedlichen Bedürfnissen nach Nähe und Distanz zum Beispiel. Dabei werden wir auf jeden Fall auch Themen wie Intimität, Körper und Attraktivität verhandeln.
Nee, irgendwie hatten wir immer ein bisschen wie ein Schamgefühl noch.
Tabu-Thema.
Ja. So war mir auch der Hose Bordes.
Obwohl wir schon so lange...
So frei und offen. Ja, nicht, dass wir hier uns untereinander geschämt, dann so ist es ja nicht gewesen. Aber dass wir da nicht groß gesprochen hätten drüber, also ich wüsste nicht, was man da sprechen sollte.
Mhm. Warst du da zufrieden? Also ich meine so...
Wir beide haben geflogen, wir sind ja zufrieden gewesen, sonst wäre jemand mal ausgelatscht.
Hm. Ja, wir haben verschiedene
Worte. Weiß ich nicht, ich kann ja
siehst nur... Siehst doch immer gleich aus.
Ich kann ja nur für mich reden und so, aber ich finde dich ganz hübsch. Immer eigentlich. Also immer, wenn ich dich angucke, denke ich mir, oh. Und das ist nach wie vor so. Irgendwie. Also ja, klar, manchmal ist man irgendwie... Wenn man nicht gut drauf ist, dann vielleicht nicht, aber also so grundsätzlich finde ich dich nach wie vor attraktiv und freue mich immer, wenn ich dich angucke und denke mir, oh.
Aber was würdest du sagen zu dem Thema?
Ja, wir haben da auch tatsächlich drüber geredet, auch schon, weil du halt so unsicher damit manchmal bist.
Mhm.
Ich glaube schon, dass wir attraktiv füreinander bleiben, so, oder ich weiß es so. Also meine Wahrnehmung zumindest.
Was wir auch besprechen werden, sind unterschiedliche Beziehungsmodelle.
Es war schon immer definitiv in mir, dass ich mich gefragt habe, warum scheitern meine Beziehungen? Und ich kann das irgendwie für mich inzwischen beantworten. Ich bin immer am Konzept der Monogamie gescheitert, weil entweder ich unterdrücke Sachen und bin dann irgendwie unglücklich oder ich spiele mit den Gedanken, meinen Partner zu hintergehen, weil ich ihn ja nicht verletzen möchte und dann mache ich das irgendwie heimlich, aber das ist ja auch nicht in Ordnung. Oder ich mache halt Schluss und sage, okay, ich lasse mich auf was Neues ein.
Ich habe das manchmal so verglichen mit so einem Pendel, so, du hast so eine Beziehung mit so einem Pendel und es schwingt so ein bisschen und plötzlich stößt du das an, das Pendel mit eben so einer emotionalen Situation und es schlägt halt übelst krass aus in eine Scheißecke, kann aber, also in eine Scheißrichtung, kann aber auch wieder zurückpendeln. Und das ist halt spannend, wenn dieses Pendel so ein bisschen hin und her pendelt, so, finde ich. Wenn ein bisschen, wenn was los ist, so, weil dann muss man auch aus der Reserve kommen, man muss miteinander kommunizieren, man muss dieses Scheißgefühl, was man hat, irgendwie bewältigen. Und das geht eben nur, indem man sich damit auseinandersetzt, indem man den anderen damit konfrontiert. So.
Ein Thema wird auch Alkohol, Drogen bzw. Abhängigkeiten in Beziehungen sein.
Natürlich sind gemeinsame Rauschzustände geil. So. Aber das sind ja nur Momente.
Bei meiner Mom, zu der habe ich schon noch ein relativ enges Verhältnis und die hat eben auch so Problemchen, so ein bisschen depressiv und hat auch so ein Suchtproblem und da war das so, okay, da fühle ich mich schon irgendwie auch verpflichtet, da so ein bisschen ihr zu unter die Arme zu greifen und da auch so ein bisschen zu helfen.
Und tatsächlich ist es noch gar nicht alles. Also wir haben noch einige Themen auf dem Plan stehen, aber wollten jetzt, wie gesagt, nur mal so eine kurze Übersicht geben. Mhm. Genau, also es ist insgesamt auf jeden Fall wirklich eine Menge an Material, was da auf euch und uns zukommt. Mhm. Und wir sind auch jetzt schon auf eure Rückmeldungen, Anregungen und Kritiken gespannt. Also falls während der Staffel irgendjemand von euch noch Lust hat, interviewt zu werden, haut raus, sagt Bescheid, können wir auf jeden Fall machen.
Und wie unsere Stammhörerinnenschaft schon weiß, die Perspektive der vielen Interviews wird nebst der thematischen Aufbereitung in Form von Folgen auch wieder sein, dass ja, wir so viel wie möglich aus den Erzählungen lernen. Also sowohl die Erfahrungen und Gedanken der Interviewten als auch den Austausch mit ihnen so als Basis für ein Weiterdenken nehmen wollen und auch um ja potenzielle emanzipatorische Prozesse anzuregen und zu gucken, was ziehen wir eigentlich aus dem, was wir da gehört und verstanden haben.
Ja, gefällt mir auch ganz gut, so die Vorstellung von uns beiden als Beziehungsphilosophinnen und angewandte Hobby- und Küchentherapeutinnen, die Anlaufstelle für Zweifel und Ausbruch, obwohl man sagen kann, dass wir das im Endeffekt ja sowieso auch schon sind.
Ja, also die Vorstellung gefällt mir auch sehr, sehr gut und vielleicht können wir ja gleich da mal anknüpfen und euch einige von den von uns überlegte Beziehungsthesen, die wir so im Zuge unserer bisherigen Recherchearbeit von Staffel 3 schon so gewonnen haben, schon mal so ein bisschen vorstellen, oder?
Ja, aber vielleicht noch ganz kurz zur Recherchearbeit selbst. Was würdest du sagen bei deinen Interviews, was war für dich so ganz besonders spannend oder schwierig, aufregend oder auch nervig, vielleicht auch so im Vergleich?
Also ich fand es bei so Paaren teilweise ganz spannend festzustellen, dass es bei manchen so eine Sorge gab. Also so von wegen, ha, wenn ich jetzt hier das eine oder andere sage, nicht, dass es dann Streit oder Ungereimtheiten gibt oder irgendwie alte Wunden thematisiert werden. Und ja, so eine Sorge, so ein Nachdenken darüber, ist das okay, wenn ich jetzt dies und jenes bespreche und ja, dass da vielleicht was unangenehm sein könnte.
Ja, finde ich auch super verständlich. Ich mache mir jetzt auch schon teilweise Sorgen darüber, wenn wir dann so vielleicht auch das eine oder andere über unsere Beziehungen erzählen. Also ja, ich glaube, es wird mir auch ein bisschen ähnlich gehen.
Ja, absolut. Deswegen großes Danke nochmal für den Mut an der Stelle. Manche der Paare haben sich auch aufgrund dessen dafür entschieden, ein Interview nur zusammenzugeben, wo ich zumindest die Frage spannend finde, ob sich dadurch die Antworten vielleicht auch so ein bisschen verfärbt haben oder so. Oder man eben wirklich viel genauer überlegt hat, was sage ich jetzt und was sage ich besser nicht.
Mhm. Und andererseits gab es ja aber auch Personen, die zwar ohne ihren Partner beziehungsweise ihre Partnerin ein Interview gegeben haben, aber trotzdem, wo man vielleicht so ein bisschen an den Antworten gesehen hat, dass es also so ein bisschen zögerlich war und vielleicht auch so ein bisschen im Wissen darum, dass später ja doch vieles davon online gehen wird und damit eben auch gehört werden kann und das eben auch vom Partner oder der Partnerin.
Absolut. Daher können wir vielleicht einfach festhalten, dass es leichter ist, über Beziehungen und Beziehungserfahrungen zu sprechen, wenn sie vielleicht eher schon in der Vergangenheit liegen. Ja. Also so im Rückblick auf eine verflossene Beziehung hatte ich den Eindruck, ließ es sich oft leichter ins Gespräch kommen. Ja, aber sonst so, weiß gar nicht, was würdest du sagen? Wie war es für dich?
Naja, ich würde sagen, dass Beziehungen einfach allgemein so ein sehr sensibles Thema sind, ne? Und dass es daher schwerer war, Leute dafür zu gewinnen und ich auch das Gefühl hatte, dass man die Interviews sensibler führen muss.
Ja.
Ja, und wenn man so gesagt hat, dass es ums Thema Beziehungen geht, ja, ich habe schon gemerkt, bei manchen ist gleich so eine Wand runtergefahren, so von wegen, oh Gott, da geht's ja gleich ganz ums Eingemachte.
Ja, das habe ich auch genauso wahrgenommen. Also Beziehungen sind einfach sehr zentral im Leben aller und mit auch so sofortigen Assoziationen verknüpft, wenn man es anspricht. Also da kommen, glaube ich, einfach sofort unterschiedlichste Gefühle hoch, die man vielleicht auch gar nicht so unbedingt an die Oberfläche lassen will.
Es geht halt um alles, ne? Also alles, was wir haben, sind irgendwie Beziehungen.
Ja, und dann halt Erinnerungen, Gedanken vielleicht auch direkt an so Verletzungen und Schmerz und die Frage danach, will man da jetzt wirklich drüber reden und dann auch noch von einem Mikro und dann geht es auch noch online. Also sind auch alles so Gedanken, die ich super gut nachvollziehen kann. Also das ist halt einfach was sehr Persönliches, was sehr Intimes und Substanzielles irgendwie.
Ja, würde ich auch so sagen. Und gleichzeitig finde ich schon krass, was mir halt auch aufgefallen ist, das Thema ist so wichtig und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass Leute darüber sprechen und ich fand es krass, neben den ganzen Unterschieden, wie viele Sachen sich doch geähnelt haben von allen Interviewten, also so an Ansichten, auch stark an den Problemen und so weiter und dass alle auch so viele Lösungsstrategien auf dem Schirm haben und dass die Umsetzung aber mega schwierig scheint.
Ja.
Ja, aber gut, ich würde sagen, das schließt ganz gut an das Folgende, nämlich, dass wir abschließend noch zu einigen ersten Thesen kommen. Aber wir halten es natürlich kurz. Wir müssen euch ja schließlich Folge für Folge bei der Stange halten und können jetzt nicht gleich alles auf einmal raushauen.
Ja, zumal wir im Laufe der Staffel ja auch noch viel mehr rausbekommen werden. Also das, was jetzt kommt, ist so erstmal so ein kleines erstes Thesenangebot anhand der Eindrücke, die wir so gewonnen haben beim Recherchieren. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in den jeweiligen Folgen, wo wir auch nochmal viel tiefer in die Thematiken einsteigen, auch einige dieser Thesen wieder verwerfen werden müssen, beziehungsweise kommen einfach jede Menge andere hinzu.
Ja, ich würde auch sagen, es ist gut, dass du es jetzt schon sagst. und dann in diesem Sinne, los geht's mit einer Auswahl an Thesen, verkürzt, wie Thesen halt sind, und unkommentiert in den Raum gestellt. These 1. Auf romantischen Paarbeziehungen lastet oft ein anderer Druck hinsichtlich einer gewollt positiven Außenwahrnehmung als auf anderen Beziehungen. Also im Endeffekt, es gibt eine ganz krass starke Be- und Abwertung von außen, die so eine tendenzielle Isolation von Paaren begünstigen, weil die schon auch oft versuchen, natürlich einem Idealbild von einer glücklichen Beziehung zu entsprechen oder der entsprechen zu wollen. Und Probleme werden dadurch gern auch verheimlicht oder heruntergespielt. Und ich würde sagen, es passiert allen, also durch die Bank weg.
Also ich glaube, man hat die ganze Zeit diese ganze Bilder und auch, was eine gute Sexualität ist und diese ganze Dinge. Und ich glaube, das kann auch eine Art auch befriedigend sein oder das, man kann auch so... Also es kann auch richtig Spaß machen.
Ja, man wird ja ab Anbeginn damit zugepfeffert eigentlich auch. Also diese ganzen Märchen und weiß ich nicht, wie wenig Filme gibt es über Liebesbeziehungen, die nicht Mann, Frau, jung, hübsch.
Natürlich, also in meinen Beziehungen gab es auch Phasen, da hatten auch Männer manchmal keinen Bock, so weil aus ganz vielen verschiedenen Gründen, ne? Und da habe ich sofort gemerkt, wie das an mir gebrückelt hat. Ich dachte, oh Gott, der liebt mich nicht mehr oder der findet mich nicht attraktiv oder was ist denn jetzt hier los?
These 2. Der historische Kern ist auch beim Ausleben und in der Gewichtung jeweiliger Beziehungen wichtig. Beziehungen verändern sich unter anderem mit ihren Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten, die durch historische, gesellschaftliche Prozesse stets im Wandel begriffen sind.
Ich finde, es war einfach damals zu DDR-Zeiten gegenüber heute irgendwie vorgegebener. So, nicht unbedingt, dass man Kinder haben muss, aber so das Ganze. Es war irgendwie, ja, der natürliche, man hat weniger drüber nachgedacht und man hat vielleicht in manchen Dingen auch weniger Möglichkeiten gehabt als heute, ne?
So, nee, solche Streitereien gab es bei uns nicht. Wir hatten, du hast doch gar nicht, früher hast du doch viel mehr arbeiten müssen wie heutzutage. Manche, die arbeiten, die schlafen bis um 11 und dann gehen die auch schon mal auf Arbeit oder was, weißt du nicht. Guck mal, wir sind jeden Tag halb 5 aufgestanden, das 40 Jahre lang.
These 3, die Dialektik der Kinder. Kinder sind ein großes Thema in und außerhalb von Paarbeziehungen.
Also ich habe das Gefühl, gemeinsam ein Kind zu bekommen, hat bei uns ausgelöst, dass es irgendwie einerseits ist das Verbindendste und das Trennendste, was uns passieren konnte. Also verbindend, eben weil wir jetzt beide diesen Menschen haben, um den wir uns kümmern, den wir lieben, der uns so verbindet, wo klar ist, es ist halt egal, was mit unserer Beziehung ist, aber um das Kind müssen wir uns irgendwie kümmern gemeinsam.
Also bei uns war es nicht so, dass wir da ein Problem damit hatten. Aber es ist sicherlich so auch eine gewisse Einstellung, ob man nun Kinder haben will. Und wenn man sie hat, dann weiß man auch, dass man natürlich von gewissen Dingen auch Abstriche machen muss. Hat aber natürlich auch andere viele schöne Seiten wieder. Wenn man natürlich immer nur denkt, ich muss das und das und das, wo mich die Kinder stören. Ich will ständig zur Disco gehen und ins Kino gehen und abends weiß ich nicht, was mit dem Kind wird. Dann ist natürlich sicherlich schlecht, sich überhaupt Kinder anzuschaffen, aber... So muss man eben ein bisschen, ich sag mal, wir haben da keine Krise gehabt, deswegen an irgendeiner Stelle.
These 4. Eine kleine Aufzählung von Überlebensregeln für glückliche, langjährige Beziehungen. Sich selbst nicht immer so wichtig nehmen, Selbstreflexion, Autonomie, Kompromisse und Verzicht.
Und wir haben mal festgelegt, was ist unsere oberste Priorität in unserer Beziehung? Und die ist, dass wir zusammenbleiben. Und dementsprechend sind sozusagen Also im Moment ist das so, es kann sich natürlich ändern, aber im Moment ist das noch so und deswegen gehen alle Bedürfnisse, die wir so als Einzelpersonen haben, sind dem halt ein Stück weit untergeordnet. Alle Bedürfnisse sind berechtigt, sie sind da und sie sind jetzt irgendwie, und dann verhandeln wir die eben und gucken halt, wie weit können wir Bedürfnisse zum Beispiel nach, weiß ich nicht, körperlicher Begegnung mit anderen Leuten oder wie viel Freizeit habe ich alleine oder so. Die sind dem halt so ein Stück weit untergeordnet, sodass es halt immer irgendwo zu einem Kompromiss kommt, mit dem wir beide aber gut leben können. So, das ist so irgendwie die Kommunikationsstrategie, die wir fahren, und ich glaube, die fahren wir ganz gut.
Das hatten wir ja gerade aktuell, dieses Verzichten. Wir müssen halt bei mir das dann speziell auf Party so, weil ich halt doch sehr gerne ausgehe. Und dann brauche ich schon eine Weile, bis ich so... Okay, dann musst du halt auch mal verzichten können. So. Das ist aber.
Das ist ein harter Kampf. Da bin ich auch immer, wahrscheinlich bin ich auch immer zu fordernd. Du kannst es auch von dir selber aus gar nicht so.
Das heißt, ne? Immer zwei, einmal. Ne?
Naja, gut, aber es gibt ein. Ja, aber in die Richtung geht es ja schon gelegentlich. Und es ist immer so, dass ich da sozusagen wirklich mit dem Hammer sozusagen da rein muss und irgendwie versuchen, dir das klarzumachen, dass mir das wirklich jetzt wichtig ist. Das. Du mich da in meinen Bedürfnissen auch hörst und wahrnimmst.
These 5. Wehret den Anfängen. Reden ist Gold.
Das stimmt. Man merkt auch erst in den Situationen, wie gut Reden tut, wie gut Kommunikation tut. Und ich habe das auch von meinem Kernbeziehungspartner immer wieder reflektiert bekommen, dass er selber nie irgendwie großartig über seine Gefühle oder Ängste, Bedürfnisse gesprochen hat, das eher so ein bisschen weggesperrt hat. Das war am Anfang auch so. Und ich habe dann aber irgendwie immer wieder das Gespräch gesucht, immer mal wieder ein bisschen nachgehakt, bis ich dann gemerkt habe, okay, er will darüber reden. Und dann hat er sich auch völlig geöffnet und meinte dann auch teilweise nach den Gesprächen, danke dafür, ich fühle mich einfach viel besser.
Wenn ich aber sage, ich habe mich irgendwie eingeengt gefühlt, dann rührt das aber auch irgendwie daher, dass ich es nie so richtig hinbekommen habe, irgendwie meine Bedürfnisse mal zu äußern und dann aber andersrum dann sauer war, wenn eben die Frauen in der Beziehung ihre Bedürfnisse immer sehr deutlich klar machen, ich es halt nicht hinbekomme und dann genervt davon bin, dass ich gefühlt nur ihre Bedürfnisse sozusagen irgendwie also mich darum kümmern muss.
Was mich auch übelst auf die Palme bringt, ist nach wie vor, wenn Menschen es schwer haben, aus sich rauszukommen oder über Gefühle zu reden.
These 6. Gemeinsamkeiten sind tragend für lange und glückliche Beziehungen.
Deswegen kann ich bloß sagen, wir sind zusammen gewachsen. Wir sind zusammen. Jeder hatte sein, jeder hatte versucht, dass wir ein besseres Leben haben. Er hat viel gearbeitet, Vater, ich habe viel gearbeitet, neben unserem Sport hin und so weiter haben wir eben auch, wir hatten immer Ausgleiche auch, dass wir auch immer zusammen fortgegangen sind und so. Das hat uns immer wieder regeneriert, was wir tanzen können, was wir gerne und haben gerne Musik gehört und das gemacht und so, das hat uns zusammengebracht. Hey.
Ja, ich denke, man sollte schon im Großen und Ganzen zu vielen wichtigen, grundlegenden Dingen ein bisschen eine gleiche Einstellung haben und auch gemeinsame Interessen haben, was die Freizeit betrifft.
Nein, wir finden uns auch scharf, ne? Das ist ja auch wichtig. So.
Das spielt natürlich auch eine Rolle.
Die Anziehung.
Ja, wow. Es ist wirklich oberspannend und ich bin auch schon ganz aufgeregt.
Ja, ist auch. Und ich habe trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, dass ich jetzt schon so viel zu den Sachen sagen will. ja, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt nach allem, was ihr jetzt schon auf die Ohren bekommen habt.
Ja, genau. Also bleibt wirklich dran und schreit es wieder in die Welt hinaus. Die Revolte geht weiter mit einer neuen Staffel. Der Winter kann also kommen, denn wir sind eingedeckt und bedient. Beziehungsweise wir decken euch ein und bedienen euch. sobald dann auch endlich unsere Homepage online ist, können wir auch etwas geordneter die Staffeln und ungekürzten Interviews von Staffel 1 und 2 hochladen.
Absolut. Und genau, hört uns, teilt uns, meldet euch. Schickt gern ein paar Spenden rüber oder teilt uns mit, wenn ihr wisst, wo es Gelder abzustauben gibt. Preisausschreibungen, Fördermittel. Wir sind wirklich über jeden Tipp dankbar.
Für die, die neu eingestiegen sind, ihr findet uns auf verschiedenen Plattformen wie Spotify und Deezer, aber auch Google Podcast. Und ansonsten auf der Seite revolte-jetzt.de. Da gibt's unter anderem den Spendenlink, der aber wie gesagt erst ab nächster Woche wieder funktioniert. Via PayPal und ansonsten für alles, was ihr uns mitteilen wollt, schreibt uns eine Mail an revolte-jetzt@riseup.net.
In diesem Sinne ein letztes Mal welcome back, und die nächste Folge erscheint voraussichtlich in 2 Wochen. Da wird es darum gehen, was eigentlich romantische Beziehungen so von anderen Beziehungen unterscheidet oder ob das überhaupt der Fall ist oder ob das eigentlich illusorisch ist. Es wird dabei auch viel um Verantwortung, um, naja, geteilte Räume.
Die Frage nach Exklusivität.
Genau, und weiteren Dingen natürlich gehen.
Und falls ihr euch fragen solltet, warum die Folge nur voraussichtlich in 2 Wochen erscheint, dann hängt das nicht mit etwaigen Unzuverlässigkeiten unsererseits zusammen. Wie kämen wir dazu? Sondern es hängt damit zusammen, dass ich in den nächsten 2 Wochen eine Entbindung haben werde.
Man könnte fast sagen, 2 Entbindungen.
Ja, genau, das habe ich ganz verheimlicht in der letzten Staffel. Ich bin nämlich schwanger gewesen mit 2 Kindern, mit Zwillingen. Und diese werden jetzt demnächst mal rauskommen müssen. Aber versuche dann auf jeden Fall, sobald es geht, weiterzumachen. Und es kann aber einfach sein, dass sich dadurch mal eine kleine Pause zwischendurch ergeben wird. Das werdet ihr dann aber auf jeden Fall auch von Eva erfahren.
Ja, wir halten euch auf dem Laufenden und vielleicht hört ihr dann auch immer mal Babygeschrei im Hintergrund. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, sowohl auf die Staffel als auch auf die Zwillinge, und würde sagen, damit reicht es jetzt wirklich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis denn! Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
If you see me coming, better step aside. Lord of men did, Lord of men die.
Staffel 3 einer Podcast-Reihe von Eva Weber und Lotte Damm. Another day older and deeper in debt. Then, baby, don't you call me, 'cause I can't go. I'll